Dann ist jetzt alles anders. Tut mir leid, dass bei einer Vorlesung mal der Ton nicht funktioniert hat. Ich habe nicht herausfinden können, was da das Problem war. Ich prüfe ja immer alles und ich dachte, ich hätte alles so gemacht wie sonst. Es tut mir sehr leid. Heute funktioniert hoffentlich wieder alles und wir steigen einfach da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit dem Satz, den wir am Ende bewiesen haben. Wir haben eine Körperweiterung L über K. Das bedeutet einfach nur, dass L ein großer Körper ist und dass K ein Teilkörper von L ist. Und wir schreiben L als Erweiterungskörper von K so, dass man sieht, dass L durch Adjugieren einiger Elemente aus K entsteht. Die Elemente heißen A1 bis AN, die kommen aus L. N ist eine natürliche Zahl. Und dass L das gleiche ist wie K adjugiert A1 bis AN, bedeutet einfach, dass L der kleinste Teilkörper von L ist, der sowohl K enthält, als auch alle Elemente A1 bis hin zu AN. Das ist damit gemeint. Und dann haben wir da mehrere Aussagen, von denen wir gezeigt haben, dass sie gleichwertig sind. Die erste Aussage ist, dass die Elemente A1 bis hin zu AN einzeln jeweils algebraisch sind über K. Das bedeutet, dass wir jeweils ein von 0 verschiedenes Polynom finden mit Koeffizienten aus K, derart, dass diese AI eine Nullstelle sind. Für jedes ein Polynom. Ne? Können durchaus verschiedene sein. Dann in Teil B steht, dass der Erweiterungsgrad endlich ist. Das heißt einfach nur, dass L als Vektorraum aufgefasst über K endlich Dimension hat. Und Teil C sagt, dass die Erweiterung L über K algebraisch ist. Und das ist jetzt der Unterschied zur ersten Aussage, dass es jetzt für jedes Element aus L stimmt, dass es ein von 0 verschiedenes Polynom gibt mit Koeffizienten aus K, sodass das Element eine Nullstelle davon ist. Das heißt, das ist auch das, wo wir gemerkt haben, da muss man was tun. Es ist halt erstmal ein Unterschied, ob man das nur für gewisse Elemente fordert oder ob man sagt, es gilt für alle. Hier sehen wir aber, dass man es tatsächlich für alle bekommt und das liegt daran, dass L halt nicht irgendein Erweiterungskörper ist, sondern K adjugiert A1 bis hin zu AN. In anderen Worten, wenn wir endlich viele algebraische Elemente adjugieren, dann kommt insgesamt ein algebraischer Erweiterungskörper raus. Das haben wir dann nebenbei mitgezeigt. So, wir haben also dann gezeigt, dass diese drei Aussagen gleichwertig sind und da kann man jetzt Verschiedenes daraus schlussfolgern. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn ich zwei Elemente aus L habe, L über K ist jetzt irgendeine Körpererweiterung, und ich habe zwei Elemente aus L, sagen wir A und B, von denen ich irgendwie weiß, dass sie algebraisch über K sind, dann weiß ich jetzt, dass auch die Summe algebraisch über K ist. Warum? Wenn ich A und B an K adjugiere, entsteht ein Erweiterungskörper, nennen wir ihn A, groß A. Das ist jetzt so ein Körper der Bauart wie hier im Satz das L, nämlich K adjugiert zwei algebraische Elemente. Und dann sagt uns ja dieser Satz, dass dann die komplette Körpererweiterung algebraisch ist. Das heißt also, dass auch jedes Element, das ich aus A und B kombinieren kann, algebraisch ist über K. Sprich, A plus B ist algebraisch über K, A mal B, A plus 2 mal B Quadrat oder was auch immer man dann noch so basteln kann. Und das können wir jetzt einfach argumentieren. Wir müssen nicht Polynome finden, wie uns das zeigt. Das ist eine der Möglichkeiten, wie man diesen Satz verwenden kann und es ist eine starke Aussage. Jetzt kommt Folgerung 5,7. Da schauen wir uns die Menge der über Q algebraischen Zahlen im Körper C an. Die habe ich jetzt einfach mal Skript A genannt, A wie algebraisch. Und wir überlegen uns, dass das ein Teilkörper von C ist, der Q enthält. Insbesondere bilden die über Q algebraischen Zahlen im Körper der komplexen Zahlen einen Teilkörper. So, der liegt da irgendwo, der enthält reelle Zahlen, aber er enthält nicht ganz R. Und er liegt auch nicht in R drin, denn I zum Beispiel, die komplexe, nicht reelle Zahl I, ist algebraisch. Das heißt, der muss da irgendwo anders rumliegen. Und dass es ein Körper ist, das können wir einfach mit dem Satz begründen, den wir gerade letztes Mal bewiesen haben. Da steigen wir jetzt also ein. Und ich denke diesmal dran und schalte um auf die Tafel. Gut. Möchte ich da viel zu sagen? Naja, wir können ja mal uns so eine Art Teilkörperkriterium überlegen und das benutzen. Bei einem Teilkörperkriterium würde ich sagen, man muss zeigen, dass die Teilmenge 0 enthält und eine Untergruppe ist bezogen auf Plus, das heißt, die Differenz von zwei Elementen muss wieder drin liegen. Und dann müssen wir uns noch die multiplikative Gruppe angucken. Das heißt, 1 muss drin liegen und bei 2 von 0 verschiedenen Elementen muss das eine Mal das Inverse des anderen drin liegen. Und dann, was brauchen wir noch? Das reicht, weil das ja quasi das Teilringkriterium ist, plus noch ein bisschen was. Alle anderen Sachen gelten ja im großen Körper. Insofern ist das ausreichend, zu zeigen, 0 liegt im Skript A, 1 liegt im Skript A, für alle A, B aus Skript A, ist A minus B in Skript A und im Fall B und 0 auch A mal B und minus 1 in Skript A. Und tatsächlich mache ich ein bisschen mehr, ich erledige das, was hier vorne steht, indem ich zeige, dass Q eine Teillänge von, Skript A ist, dann steckt das natürlich schon mit drin. Also warum ist jede rationale Zahl algebraisch oder Q? Weil die schon in Q drin liegt und ich kann als Polynom zum Beispiel immer x minus die Zahl benutzen. Passt. Da jedes Satz C auf Q algebraisch oder Q ist, liegt ganz Q in dieser Teilmenge der algebraischen Zahlen. Damit haben wir dann 0 drin und 1 drin und jetzt schnappe ich mir einfach 2 algebraische Elemente. Ja, da steht, dass die algebraisch sind. Also kann ich jetzt eine Erweiterung basteln. Ist da schon wieder? Ach, das ist schon das. Danke. Nein, ich möchte das nicht ausführen. Wobei, aber geht denen das auch so, dass sie das dann manchmal juckt, einfach so mal ausführen? So geht aber mitten in der Vorlesung, das ist eine blöde Idee. Wir nehmen uns zwei algebraische Elemente und dann bastel ich jetzt einfach einen Körper, den nenne ich L. Und zwar bastel ich Q atomiert A und B. Und dann kann ich den Satz anwenden, denn ich habe jetzt zwei algebraische Elemente, dann ist die Erweiterung L über Q insgesamt algebraisch. Mit Satz 5, 6 war der das? Ja, 5, 6 ist dann L. L sind algebraisch über Q und jetzt muss ich einfach nur sehen, dass die beiden Elemente, die mich interessieren, da drin liegen. Na, das ist ein Körper, klar liegen die da drin. Und deswegen sind sie auch automatisch algebraisch. Fertig. Das heißt, A minus B, was da drin liegt, ist algebraisch über L, ist algebraisch über Q und A mal B minus 1 auch. Falls es definiert ist, also falls B gleich minus. So. Kurz, knackig, ist es wirklich nur dieser Schritt, sich zu überlegen, wie man den Satz anwenden kann, und dann ist alles fertig. Und dann, ja, so ein Kommentar, den ich an der Stelle immer noch gerne mache, ist, dass es viele über Q algebraische Zahlen gibt in C, aber vergleichsweise viele transzendente Zahlen, überabzählbar viele, und es ist seltsam, dass wir nur so wenige davon kennen. Gucken wir weiter, was hier noch kommt. Tatsächlich ist das, was jetzt noch so passiert, die Vorbereitung auf das, was man dann in der Vorlesung Valoir-Theorie macht. Das möchte ich aber ziemlich kräftig motivieren, damit ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit nehme. Zunächst mal können wir auch wieder aus dem, was wir schon gesehen haben, schlussfolgern, dass eine algebraische Erweiterung einer algebraischen Erweiterung eine algebraische Erweiterung ist. Das heißt, dass algebraisch sein sich irgendwie gut verhält in Bezug auf mehrere Erweiterungen, die man übereinander baut. Und das ist ein total wichtiges Hilfsmittel. Das ist auch eine Folgerung, weil man da auch kaum was zu tun hat. Wie machen wir das? Im Wesentlichen brauche ich da Notation für. Wir haben da also jetzt A über K und L über A. Das Bild ist also so. A aber K ist die Erweiterung unten. Und dann haben wir noch L oben, L über A. Und Ziel ist zu zeigen, dass L algebraisch ist über K. Wir wollen also jetzt gerne für jedes Element aus L ein Polynom finden mit Koeffizienten aus Kx, nicht das Nullpolynom, und so, dass das Element der Verbindungsstelle ist. Das ist jetzt zu zeigen. Gut, ich möchte anfangen mit irgendeinem Element aus L. Zögert mal so ein bisschen, wie ich die ganzen Buchstaben hernehmen möchte. Vielleicht fangen wir an mit Zeit E aus L. Und wir beginnen damit, dass wir ja schon wissen, nach Voraussetzung, dass dieses obere Stückchen algebraisch ist. Das heißt, dieses kleine e, was ja aus L kommt, ist algebraisch über A. Dementsprechend finden wir ein Polynom mit Koeffizienten aus A, was nicht das Nullpolynom ist und B als Nullstelle hat. Sei mit unserer Voraussetzung p aus ax ohne das Nullpolynom so, dass p von b gleich 0 ist. Wie sieht so ein Polynom aus? Na, das ist so eine Summe mit Summanden der Form irgendwas aus a mal x hoch irgendwas. Und davon gibt es dann endlich viele. Insbesondere habe ich da endlich viele Koeffizienten. Stimmt's? So sehen die immer aus. Das heißt, ich habe jetzt endlich viele Elemente aus a, die ich brauche, um dieses Polynom zu bauen. Die kann ich mir mal hernehmen. Sein meinetwegen Teil der Grad von p. Der Grad von p ist mindestens, was ist der mindestens? 0? Nee, mindestens 1. Mindestens 1, denn das Nullpolynom ist nicht erlaubt und ein konstantes Polynom geht nicht, denn das wäre dann ja konstant und nicht das Nullpolynom, also hat es keine Nullstellen. Das heißt, der Grad muss mindestens 1 sein. Könnte ja sein, dass b aus a selber kommt. Das ist erlaubt und dann hat das Minimalpolynom Grad 1, weil das nämlich dann x minus das Element ist, x minus b. Und das heißt, jedes Polynom, das das als Nullstelle hat und nicht das Nullpolynom ist, hat jetzt Grad mindestens 1. Deswegen ist m eine natürliche Zahl. Das musste ich mir jetzt einfach noch kurz überlegen, dass da wirklich kein komisches Spezialfall passiert. Und jetzt kann ich mir die Koeffizienten hernehmen. Die würde ich dann ja mit irgendwas 0 bis irgendwas m bezeichnen. Also habe ich insgesamt m plus 1 Stück. Die gebe ich jetzt irgendwelchen Namen. Der Körper heißt A, also nenne ich die Koeffizienten A0 bis AM. Dann betrachte ich jetzt einen Körper, und zwar betrachte ich den Körper, den ich aus K bekomme, wenn ich A0 bis AM atomieren. Ich glaube, dass das reicht. Guck mal eben. Nicht, dass ich jetzt mit der Notation irgendwas Seltsames mache. Nee, genau. Also gucke ich mir diesen Körper an. Der braucht jetzt auch wieder irgendeinen Namen. Sei, ach, Buchstaben. Sei B, groß B. K atomiert A0. Und jetzt puzzeln wir. A0 bis AM kommen aus A, das heißt, der Körper B, den ich da gebastelt habe, der liegt irgendwo so hier. So. Und ich weiß auch ein bisschen was über den, denn die Koeffizienten A0 bis AM kommen aus A und diese Erweiterung hier, A über K, ist ja nach Voraussetzung algebraisch. Sodass also die einzelnen Elemente A0 bis hin zu AM alle algebraisch sind und dann ist dieser Zwischenkörper B hier auch algebraisch. Wieder der Satz. Wenn ich algebraische Elemente atomiere, endlich viele, kommt eine algebraische Körpererweiterung raus. Zum Satz 5. Und nach Voraussetzung, nämlich dass A über K algebraisch ist, ist dann B, also ich versuche, dass die Erweiterung B über K falsch. Und jetzt möchte ich gucken, was ist denn jetzt mit diesem kleinen b? Was ist mit dem kleinen b?
Ich kann doch jetzt für das kleine b, also ich fange eine Stufe an. Für jedes dieser a's, für a0 bis hin zu an, kann ich jeweils Polynome finden mit Koeffizienten aus k, die nicht das Nullpolynom sind und die die als Nullstelle haben. Einverstanden? So. Und wenn ich jetzt die in diesem Erweiterungskörper sehe, den b, und wenn die doch genau die Koeffizienten sind, die ich brauchte, um so ein Polynom zu basteln, das b als Nullstelle hat, dann reicht das also. Ich sehe jetzt, dass b zumindest schon mal algebraisch ist über diesen Körper, den ich groß b genannt habe. Ne? Denn dann liegen ja diese Koeffizienten, die ich brauche, für das Polynom b. Das ist eine Zwischenstufe. Genau. Und jetzt verwende ich, genau, die Voraussetzung ist dann b algebraisch. Und ich möchte noch mehr verwenden, weil es nämlich noch einfacher ist, das so zu machen. Hier in dem Satz, achso, das ist gar nicht 5,5, das ist 5,6, Entschuldigung. 5,6. In dem Satz steht ja auch noch, dass wenn man endlich viele algebraische Elemente aktiviert, dass dann eine endliche Körpererweiterung rauskommt. Das ist noch ein bisschen stärker. Das heißt also, dass diese Erweiterung hier nicht nur algebraisch ist, sondern sogar auch endlich. Und ich habe gerade erklärt, dass das kleine Element b über diesem Groß b algebraisch ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Erweiterung mit einem Element, das algebraisch ist, und wir wissen, wie man bei solchen Erweiterungen den Erweiterungsgrad ausrechnet. Das war eines der vorherigen Resultate. Wenn man eine einfache Erweiterung hat mit einem algebraischen Element, dann ist der Erweiterungsgrad der Grad des Minimalgrades. Da b algebraisch über groß b ist, das habe ich erklärt, woher das kommt mit den Koeffizienten. Jetzt ist der Erweiterungsgrad von, ich schreibe mal groß b aktiviert klein b, über b, der Grad des Minimalpolynoms über groß b von klein b. Das ist endlich. Und der Gradsatz liefert, dass die große Erweiterung b attingiert klein b über, nein, ich schreibe es mal anders hin. Was bekomme ich denn, wenn ich b nehme und dann das kleine b ran attingiere? Dann habe ich insgesamt a0 bis am und das kleine b attingiert. Dann schreibe ich es mal so hin, dann sieht man es noch deutlicher. K attingiert a0 bis hin zu am mit b zusammen. All das attingiert über k hat jetzt folgenden Erweiterungsgrad. Hier kommt der Gradsatz. Erst nehme ich das obere Stückchen, wo ich also hier das b habe. Und dann habe ich ja noch das kleine b ran aktiviert. Wenn ich das mache, dann lande ich jetzt irgendwo in L. Ich weiß nicht genau wo, aber ich bin irgendwo in L. Und dieses Stückchen hier, dieser Erweiterungsgrad, ist der Grad, ups, des Minimalpolynoms. So. Dann steht das also da, Grad des Minimalpolynoms von klein b bei groß b mal, das war das obere Stückchen, jetzt kommt das untere Stückchen, groß b über groß k, und dann weiß ich nicht genau, was es ist, aber ich weiß, es ist endlich. Grad eines Polynoms endlich mal irgendwas Endliches ergibt eine endliche Zahl. Der Lieferant lässt das endlich. Und ich behaupte, dass wir jetzt fertig sind. Warum? Was haben wir irgendwann früher in diesem Kapitel über endliche Erweiterungen gelernt? Was war da nochmal los? Jede endliche Erweiterung ist. Danke, sagen Sie es laut. Algebraisch. Jede endliche Körpererweiterung ist algebraisch. Wir haben also jetzt einen Erweiterungskörper von K gefunden, der algebraisch ist und in dem B drin liegt. Und deswegen ist B algebraisch über K. Und das ist das, was zu zeigen war. Wir haben angefangen oben in L mit irgendeinem Element.
Und dann sind wir durch mehrere kleine Konstruktionsschritte und den Gradsatz und die Tatsache, dass endliche Erweiterungen algebraisch sind, darauf gekommen, dass das kleine b algebraisch ist oder k. Und das ist typisch. Das ist Galois-Theorie, dass man so argumentiert. Also, dass man sich passende Zwischenkörper bastelt, Erweiterungsgrade konstruiert und dann irgendwie rumrechnet. Und wir haben noch keine Gruppe gesehen. Es wird noch besser, denn es kommen ja später noch Gruppen mit dazu. Ja?
Hängen die noch bei der Definition von diesem Groß B?
Da hängen sie noch?
Das sind doch. Ach nee, das sind ja nicht
genau. Also bei den Polynomen hier, was wir uns hergenommen haben, sind wir noch in Groß AX. Das heißt, die Koeffizienten kommen daher. Und das heißt, wir sind halt irgendwo hier. Und wir wissen nicht, wie nah wir schon an dem Körper K dran und sind.
Was wäre jetzt A über K?
Wissen wir nicht. Ist algebraisch, aber sonst wissen wir nichts. Und dass das eine algebraische Erweiterung ist, das haben wir ausgenutzt. Das steht zwar nicht dran, ich habe es nur gesagt, aber wir haben es ausgenutzt und ich kann Ihnen die Stelle auch zeigen. Hier, nach Voraussetzung. Was habe ich nämlich gemacht? Ich habe an den Körper K endlich viele algebraische Elemente atomiert. Und dass diese Elemente algebraisch sind, das benutzt die Voraussetzung, dass A über K algebraisch ist. Das heißt, alles, was ich mir aus A hernehme, egal was, ist algebraisch über K. Jetzt habe ich hier diese speziellen Elemente, die sind halt irgendwie speziell gewählt. Die sind deswegen so gewählt, weil ich ja irgendwie, ich brauchte so eine Art Klettergerüst, um zu dem B hochzukommen. Also habe ich mit so einem Polynom angefangen. Die Koeffizienten kommen aus A, die sind algebraisch. Wenn ich die jetzt ranatomiere, kommt mit dem Satz eine endliche Erweiterung raus. Endlich ist hier wichtiger als algebraisch. Denn dann kommt mit dem Gradsatz insgesamt eine endliche Erweiterung raus. Und so kriege ich quasi über dieses Klettergerüst, über die Zwischenschritte raus, dass das kleine b algebraisch ist. Interessant ist, dass wir wieder kein Polynom für das b bauen, sondern wir argumentieren. In diesem Fall argumentieren wir mit aus endlich folgt algebraisch. Das muss ich aber noch hinschreiben, damit war ich noch nicht fertig. Habe ich Ihre Frage beantwortet? Okay. Endliche Körpererweiterungen algebraisch sind, ist jetzt B algebraisch über K. Denn es liegt in einem Erweiterungskörper, der algebraisch über K ist. Ja, so haben wir das gemacht. Und das ist ungefähr die Einstiegsstelle dann in der Galois-Theorie. Das heißt, wenn man daran anfängt, dann wiederholt man nochmal die grundlegenden Begriffe. Man wiederholt nochmal Gradsatz, endliche Erweiterungen sind algebraisch, algebraische Erweiterungen von algebraischen Erweiterungen sind algebraisch. Und vielleicht auch nochmal dieses einfache algebraische Erweiterungen sind endlich und der Erweiterungsgrad ist der Grad des Minimalpolynoms. Man hat die ganzen Wörter so. Das heißt, das ist dann der Startpunkt, wo es irgendwie losgeht. Und wie es losgeht, das möchte ich jetzt noch kurz motivieren, denn ich möchte die Brücke schlagen, wie kommen Gruppen ins Spiel und was hat das mit der Schule und mit Nullstellen von Polynomen zu tun. Das ist auch was, was ich hier gerne noch ansprechen möchte. Und dazu kommt jetzt hier ein Beispiel und auch die Definition, die am Ende noch kommt, hat damit zu tun. In diesem Beispiel 5,9, da geht es um ein ganz konkretes Polynom, nämlich x² minus 2 und wir suchen erstmal Nullstellen. Was man auch in der Vorlesung Galois-Theorie beweist und was Sie aber bestimmt jetzt schon glauben und auch in der Linienalgebra wahrscheinlich benutzt haben, ist, dass man in C immer so viele Nullstellen findet, wie der Grad angibt. Hat das schon mal jemand mit Ihnen bewiesen? Nö, ne? Genau, wir glauben das irgendwie so, ist ja auch schön. Aber ein Beweis, ein möglicher, käme in der Vorlesung Galois-Theorie. So, wir können also zwei Nullstellen finden für dieses Polynom x² minus 2 im Körper C. Was schlagen Sie mir da vor, was für Nullstellen? x² minus 2, das ist jetzt echt Schulwissen. Was sind da die Nullstellen? Ja?
Wurzel
2 minus Wurzel 2. Ich kann das Polynom also in den Nährfaktoren sehen. Das. Und das ist eine Zerlegung, die im Polynomring QX nicht funktioniert, weil Wurzel 2 nicht in Q liegt, aber die funktioniert im Polynomring CX. So, und jetzt kann man sich je nachdem aus welcher Perspektive man gerne guckt, kann man sich jetzt die Frage folgendermaßen stellen. Was ist der kleinste Polynomring, in dem diese Zerlegung möglich ist? Das heißt, ich will den Körper Q so weit vergrößern, dass der Polynomring groß genug wird, dass das geht, aber ich will nicht die ganze Zeit mit dem ganzen Körper C darin laufen. So ist eine Möglichkeit, dass ich quasi den Polynomring haben möchte, in dem diese Zerlegung möglich ist. Oder ich kann eine andere Perspektive einnehmen, nämlich ich möchte den Körper Q so weit vergrößern, dass der neue Körper Nullstellen enthält von diesem Polynom P, sodass ich so eine Zerlegung bauen kann, aber ich will halt den Körper nicht so groß machen, dass ich da immer mit allen komplexen Zahlen rumlaufe. Und was man sich hier naheliegenderweise angucken kann, ist, der Körper Q hat die Nullgröße 2. Und das ist jetzt eine einfache algebraische Erweiterung. X² minus 2 ist in Wirklichkeit schon das Minimalpolynom. Mit Eisenstein kann man sehen, dass es irreduzibel ist. Fertig, zum Beispiel. Oder man argumentiert, dass der Grad nicht kleiner sein kann, denn dann müsste der Grad 1 sein und Wurzel 2 liegt halt nicht im Q oder wie auch immer. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsargument aus. Das heißt, wir haben jetzt eine echte Erweiterung. Dieser Körper ist größer als Q. Und einfach algebraisch heißt, wir können den Erweiterungsgrad ausrechnen, wenn wir den Grad des Minimalpolynoms kennen. Den kennen wir. Das ist 2. Hat jemand eine Idee für eine Basis? 2 heißt ja, wir brauchen jetzt 2 Elemente für eine Basis. Ja. Was wollen wir nehmen?
Ich
hätte
Wurzel
2
und
2. Wurzel 2 und 2. Warum?
Ja, weil es irgendwie so die Potenz zu Wurzel 2, dann hätte man auch 1 und Wurzel 2 genau.
Ja.
Ist ja dann egal.
Ist tatsächlich egal. Hauptsache man hat irgendwas aus Q, was nicht 0 ist. Und dann funktioniert es. Das heißt, man kann das nehmen oder man kann das nehmen. Aber man weiß, dass 2 Elemente reichen. Und das heißt, dass wir eine Darstellung haben für die Elemente in diesem Körper, die total handlich ist. Nämlich irgendwas aus Q plus irgendwas aus Q mal Wurzel 2. So sehen die Leute alle aus. Und wir kennen das bei Ringen. Wenn Sie jetzt an Algebra 1 denken und an einige seltsame Ringe, die wir da so gesehen haben, also zum Beispiel A plus B Wurzel 2i oder so, A und B sind ganze Zahlen, das ist so eine ähnliche Bauart, aber diesmal kommen die Koeffizienten halt aus Q. Und da kommt wirklich ein Körper raus, das könnte man auch zu Fuß nachrechnen. Wenn man sich jetzt nicht sicher ist, wie das alles funktioniert, dann kann man sich auch alle Elemente dieser Bauart hernehmen, die bilden eine Teilmenge von C und dann kann man mit einem Teilkörperkriterium nachrechnen, dass es wirklich ein Körper ist. Und dann weiß man, es ist der kleinste, der Q in Wurzel 2 enthält, einfach wegen der Art, wie er aussieht. Und dann muss es das sein. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern, wie der Körper aussieht. Gut. Machen wir es interessanter. Ich möchte ein anderes Polynom angucken, und zwar nicht P, sondern ich nenne es mal T. Ich möchte daraus x hoch 3 minus 2 machen. Was ändert sich? Sagen Sie mir vielleicht erstmal eine Nullstelle, eine kann man sehen und dann können wir so ein paar Vermutungen aufstellen und sehen, dass die alle falsch sind. Ja.
Also eine Nullstelle ist dritte Wurzel von 2.
Dritte Wurzel 2. Genau, das heißt, wenn wir jetzt gucken und wieder so erweitern, dann könnte man sagen, gut, wir kommen jetzt halt nicht Q Wurzel 2 an, sondern dritte Wurzel 2. Und dann könnte man schauen, ist das jetzt wirklich eine analoge Konstruktion? Das ist ein irreduzibles Polynom, das heißt, es ist das Minimalpolynom davon, der Erweiterungsgrad hier ist also 3. Dann könnte man vermuten, okay, man kriegt wieder so eine Basis und das Polynom zerfällt. Tut's das? Nee. Wo sind die anderen Nullstellen? Die sind nicht reell. Genau, der Punkt ist nicht, dass sie komplex sind, der Punkt ist, dass sie nicht reell sind. So, und wie kann ich die gut hinbasteln? Ist ja natürlich völlig recht, ja klar. Also wie bastle ich die hin? Ich definiere Epsilon als e hoch 2 Drittel auf dem Einheitskreis, wenn Sie sich den so vorstellen, so da, und dann haben wir das komplexe Konjugierte, das ist so da, und das ist das Quadrat davon. Und A multipliziert damit und A multipliziert mit dem Quadrat davon sind die anderen beiden Nullstellen. Und die liegen halt nicht in R.
Das heißt, über diesen Körper kann das jetzt noch nicht alles funktionieren wie oben, denn das ist ja offensichtlich ein Teilkörper der reellen Zahlen. Da können die anderen beiden Nullstellen nicht drin liegen, deswegen kann das Polynom jetzt noch nicht zerfallen. Es ist also hier wirklich was anders als da oben. Okay? Schreiben wir das mal was hin. Cx ist hier hat es gereicht, eine Nullstelle zu adjungieren, damit dann das Polynom über den größeren Körper komplett zerfällt und man irgendwie alles hat. Hier sehen wir, reicht es nicht. Ich muss irgendwie noch mehr dazu nehmen. Ja gut, dann kann ich ja sagen, ich adjungiere halt die anderen beiden Nullstellen auch. Wie viel größer wird der Körper dann? Wir haben hier jetzt ja schon was vom Erweiterungsgrad 3. Wenn ich jetzt noch mehr dazu nehme, wie viel weiter wächst das? Das ist so eine Frage, da könnt ihr jetzt gerne Vermutungen äußern. Nächste Frage. Wie kommen hier eigentlich Gruppen ins Spiel? Die haben wir nämlich gesehen. Und ich mache mal einen Vorschlag. Komplexe Konjugation lässt dieses Polynom, wie es ist, weil die Koeffizienten ja nicht bewegt werden. Komplexe Konjugation lässt aber nicht die ganzen Nullstellen, so wie sie sind, sondern sie vertauscht diese beiden, A und A vertauscht. Und das heißt also, dass es interessant sein könnte, sich zu überlegen, was für Abbildungen kennen wir, die auf den Nullstellen unserer Polynome, die wir anschauen, irgendwas Interessantes machen. Und in diesem Kontext ist komplexe Konjugation oft interessant, nicht immer, aber oft. Aber auch abstrakt kann man jetzt anfangen zu konstruieren. Hier ist ja alles konkret, aber abstrakt, wenn wir irgendeine Körpererweiterung haben, L über K, dann können wir ein Polynom aus Kx hernehmen, können nach Nullstellen in L suchen und können dann nach Abbildungen suchen, die diese Nullstellen irgendwie vertauschen. Zum Beispiel. So kommt man zur Definition der Galois-Gruppe. Das kann ich gleich gerne noch ein bisschen vertiefen. Was ich hier erstmal hergeleitet habe, so ein bisschen, ist das Konzept eines sogenannten Zerfällungskörpers. Zerfällung wie zerfallen. Die Idee ist also, mit einem Polynom zu starten und den Körper, über den man arbeitet, gerade nur so viel zu vergrößern, dass das Polynom in dem dazugehörigen Polynomring in Linearfaktoren zerfällt. Wenn wir das hier oben machen, dann reicht es, Wurzel 2 dazu zu nehmen. Wenn wir das hier machen, dann müssen wir diese drei Nullstellen dazu nehmen. Dann kann man sich noch überlegen, wie eine geschickte Basis aussieht. Wie groß der Körper wird, haben wir ja auch tatsächlich immer noch nicht geklärt. Wenn es Sie interessiert, kann ich es Ihnen sagen. Der Erweiterungsgrad wird 6. Der wird einfach 2 größer. Und man kann auch sehen, wie. Denn man kriegt all diese drei Nullstellen gebastelt, wenn man zusätzlich zu dritter Wurzel 2 noch diese dritte Einheitswurzel dazu nimmt. Und wenn man aber nur die ranadjungiert, dann kommt nochmal ein Erweiterungsgrad 2 dazu. Von diesem Ding ist das Minimalpolynom x² plus x plus 1, das hat Grad 2. Das heißt, insgesamt wird aus Erweiterungsgrad 3 Erweiterungsgrad 6. Und dann kann man sich angucken, wie die ganzen Körper aussehen, die jetzt dazwischen liegen, also zwischen den ganz großen und den ganz kleinen. Hier wäre L, Q adjungiert A und Epsilon. Und ich mache mal kurz das Bild einfach, weil ich die Bilder so gerne mache. Oben ist L, unten ist Q und dann hat man insgesamt 4 Zwischenkörper. Einmal hat man nämlich den offensichtlichen hier, Q adjungiert dritte Wurzel 2, also Q adjungiert A. So, der hat Erweiterungsgrad 3. Und dann hat man noch 2 solche, so daneben, die von den anderen beiden Nullstellen herkommen, die haben auch Erweiterungsgrad 3. So, das sind schon 3 Zwischenkörper. Und dann gibt es auch noch einen 4. Denn da läuft ja das Element Epsilon rum. Und wenn man das adjungiert, kriegt man noch einen Zwischenkörper mit Erweiterungsgrad 2. Der ist also hier unten. So. So. Und das ist das Bild. Fertig. So sieht das alles aus. Und es gibt wieder eine Gruppe, die dazu gehört. Nämlich die Gruppe aller Automorphismen des Körpers L, als Körper wirklich, die Q-Element weiter S lassen. Und da gehört hier zum Beispiel komplexe Konjugation dazu. Und die lässt diesen Zwischenkörper invariant, den auch, und die beiden werden vertauscht. Und dann gibt es halt noch mehr Abbildungen, die da rumlaufen. So, und wie man das alles analysieren kann und wie viel es da gibt und so, das ist dann wirklich dann immer noch. Jetzt kommt erstmal die angekündigte Definition und dann kommt gleich noch ein Beispiel, damit Sie sehen, wie abgefahren es später wird. Hier kommt erstmal die Definition, die ich angekündigt habe. Wenn wir eine Körpererweiterung haben, L über K, und dann irgendein Polynom aus Kx, dann sagen wir, dass der große Körper L ein Zerfällungskörper ist für dieses Polynom P über K. Genau dann, wenn das eintritt, was wir jetzt hier zweimal gebastelt haben, wenn nämlich der große Körper aus dem kleinen entsteht, indem man die ganzen Nullstellen von P adjungiert, und das Polynom soll halt, genau, also im Prinzip ist es das schon, das Polynom soll in Linearfaktoren zerfallen und man soll den großen Körper aus dem kleinen kriegen, indem man die Nullstellen adjungiert. Das heißt, der Körper soll nicht zu groß sein. Das ist das, was in diesen beiden Eigenschaften steht. Die eine Eigenschaft sagt, das Polynom zerfällt, das heißt, der Körper muss groß genug sein, um diese Nullstellen zu enthalten. Und die zweite Eigenschaft sagt, der Körper soll aber auch nicht überflüssig groß sein, nicht unnötig groß. Und das haben wir gemacht. Wir haben hier oben das sofort gesehen und hier im zweiten Beispiel, da haben wir erstmal nur eine Nullstelle gehabt und haben dann aber gesehen, das reicht noch nicht, das war noch kein Zerfällungskörper, das war noch zu klein und wir mussten noch was anderes dran. Also ich hätte hier statt Epsilon auch die anderen Nullstellen aktivieren können, das wäre dasselbe gewesen. Interessant ist dann immer, wie man auf den Erweiterungsgrad kommt, wenn man mehrere Elemente adjungiert. Das geht dann ja so in Stufen mit dem Gradsatz, aber man muss zwischendurch immer gucken, wie man die Erweiterungsgrade bekommt. Und diese Theorie der Zerfällungskörper ist dann so, wie man, so wie viele jetzt Galois-Theorie unterrichten, ist das der Grundstein und auch ganz viel Motivation für ganz viel, was man macht. Und dann geht es irgendwie los. Dann guckt man, je nach Eigenschaften des Polynoms, was haben diese Zerfällungskörper für Eigenschaften. Dann gehört da, wie gesagt, so eine Gruppe mit dazu. Was hat die eigentlich für Eigenschaften? Und hier kommt die Frage, die ursprünglich dazu geführt hat, oder eine der Fragen, die dazu geführt haben, dass man angefangen hat, da so viel Theorie zu entwickeln. Und es war, glaube ich, damals total überraschend, dass da dann sowas wie Gruppen rauskam, wo dann eine eigene Theorie entstand. Denn die kommt daher. Wir reden gerade über die Geburtsstunde der Gruppen. Also, was war die Frage?
Bei den Polynomen hier oben, mit denen wir angefangen haben, da kann man die Nullstellen hier hinschreiben, Wurzel 2 bzw. minus Wurzel 2. Das heißt, man kann die mit Hilfe rationaler Zahlen hinschreiben, indem man sowas wie Plus, Minus, Mal, vielleicht Brüche und ein Wurzelzeichen benutzt. Okay? Und hier mit dritter Wurzel 2 geht das auch. Da habe ich halt eine dritte Wurzel, keine Quadratwurzel. Für Polynome von Grad 2 kennen wir die PQ-Formel. Die heißt nicht überall gleich, aber ich nenne die jetzt PQ-Formel, weil die bei mir in der Schule so hieß. Vielleicht haben Sie auch andere Lösungsformeln, also wie man Nullstellen finden kann, für andere Polynome gesehen. Polynome von Grad 3 vielleicht, von einer gewissen Bauart. Aber da gibt es halt so Formeln. Historisch ist es total interessant, weil die Formeln ja irgendwo herkommen und weil es Zeiten gab, in denen es so Wettstreits gab, wer schnell irgendwelche Nullstellen sieht. Und dann hatten die Leute ihre Formeln, mit denen sie dann schnell rechnen konnten. Und wer schneller war, war halt besser und so. Das ist ziemlich cool und es motiviert, sich darüber Gedanken zu machen, wie man solche Nullstellen schnell findet. Und dann steht eben die Frage im Raum, einmal wie geht es schnell und zweimal, was für Rechenoperationen brauche ich denn, um die Nullstellen dann ausdrücken zu können. Und es war eine offene Frage, ob bei Polynomen von höherem Grad es immer noch möglich ist, so Formeln anzugeben, so geschlossene Ausdrücke mit den Grundrechenarten und Wurzelausdrücken, sodass es reicht und man nichts anderes abgefahren hat. Hier zum Beispiel bei diesem Omega, bei Epsilon, Entschuldigung, also bei dieser dritten Einheitswurzel, die kann man anders schreiben, das reicht dann, das funktioniert mit Wurzelausdrücken und so. Und halt I. Auch noch so eine Frage, wann kamen eigentlich die komplexen Zahlen und so, aber ich schreibe ab. Die Antwort lieferte Gruppentheorie. Das, was wir jetzt Gruppentheorie nennen, die Anfänge davon haben die Frage beantwortet, bis zu welchem Grad man bei Polynomen immer so eine geschlossene Formel mit Grundrechenarten und Wurzelausdrücken für die Nullstellen finden kann und ab wann das nicht mehr geht. Und die Grenze ist interessanterweise bei 5. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel jetzt zum Schluss illustrieren. Ich kann natürlich nicht alles erklären, aber ich kann illustrieren und so ein bisschen andeuten, wo das herkommt, dass bei Grad 5 Schluss ist. Mit einem konkreten Polynom. Und anhand dessen, was ich jetzt so ein bisschen skizziere, können Sie so reinschnuppern, was für Bestandteile, was für Argumente, was für Ideen spielen in der Galois-Theorie eine Rolle. Und hoffentlich haben Sie jetzt ein bisschen neugierig.
Hier ist das Polynom. X hoch 5 minus 6x plus 3. Und wenn man da jetzt drauf guckt, und gerade dann, wenn man auch noch andere Polynome von Grad 5 kennt, dann sieht man dem nicht an, ob es dafür so eine schöne Lösungsformel für die Nullstellen gibt oder nicht. Ne? Sondern man sieht halt so, ja, okay, Grad 5, das heißt, es gibt 5 komplexe Nullstellen. Man weiß erstmal nicht, welche davon reell sind und welche nicht und wie viele und überhaupt. Aber hey, ich meine, wo ist das Problem? Es ist Grad 5, hallo? Grad 5. Gucken wir, woran es liegt. Erste Frage, die Struktur der Nullstellen. Wie liegen die in C? Ich behaupte jetzt, und ich werde es gleich begründen, ich behaupte, von den 5 Nullstellen sind genau 2 nicht reell und 3 sind reell. So, wie kann man das sehen? Analysis, Satz und Rolle. Wir gucken uns die Ableitung an und die Nullstellen der Ableitung. Die trennen die reellen Nullstellen, deswegen gibt es mindestens 3. Die Ableitung hat 2 Nullstellen, die Ableitung ist 4 minus 6. Die hat 2 reelle Nullstellen, das heißt, es gibt von dem ursprünglichen Polynom mindestens 3 reelle Nullstellen. Mit dem Satz von Rolle. Okay? Mindestens 3. Und, Entschuldigung, höchstens 3. Weil, ja, genau, es gibt mindestens 3, das kann man so mit Zwischenwertsatz machen, und es gibt höchstens 3 mit dem Satz von Rolle, so ist es richtig, weil die Nullstellen der Ableitung die reellen Nullstellen trennen. Und wenn es mehr als 3 gäbe von der ursprünglichen Funktion, also wenn ich das Polynom als Funktion interpretiere, dann müsste ich ja bei der Ableitung mehr Nullstellen haben, damit die so getrennt werden können, also damit die dazwischen kommen. Und das geht halt. Deswegen habe ich genau 3. Also nochmal, mindestens 3 wegen Vorzeichenwechsel, höchstens 3 wegen Satz von Rolle, Ableitung. Also habe ich genau 3. Es gibt aber insgesamt 5 in C, also müssen die anderen beiden komplex und nicht reell sein. Also 2 nicht reelle Nullstellen. Und wir hatten gerade das Thema schon mit der komplexen Konjugation. Das kommt ja auch dazu tragen. Das Polynom selber wird von komplexer Konjugation nicht irgendwie verändert. Auf der Nullstellenmenge sehen wir jetzt, da gibt es diese 3 reellen Nullstellen. Die werden offensichtlich auch nicht bewegt von komplexer Konjugation. Die 2 nicht reellen müssen zueinander komplex konjugiert sein. Die werden also davon vertauscht. So. Stichwort, eine Abbildung, die die Menge der Nullstellen invariant lässt, denn das Polynom wird ja nicht verändert, und von den 5 Nullstellen werden 3 festgelassen und 2 vertauscht. So, merken wir uns. Denn worauf wir hinaus wollen, ist die Gruppe der Permutation dieser 5 Nullstellen. So, wo sind wir da jetzt gedanklich? 5 Nullstellen, Permutation, wir sind also in der SYM5 unterwegs. Wir nummerieren die Nullstellen durch und interpretieren jetzt diese Abbildung, über die ich rede, die Permutation der Nullstellen, immer als Elemente von SYM5. Was wir hier jetzt gefunden haben, ist sozusagen eine Transposition. Richtig? Denn wenn ich die jetzt so durchnummeriere, dass zum Beispiel die beiden Nichtreellen die erste und die zweite sind, dann wirkt jetzt komplexe Konjugation wie die Transposition 1, 2. Die beiden Nichtreellen werden vertauscht, die anderen 3, die 3 Reellen, die werden festgelegt. Das ist der erste Gedanke dazu. Und jetzt kommt der nächste Gedanke. Denn wir haben ja keine Kontrolle über diese Gruppe der Permutationen, wenn wir nicht noch irgendwie Informationen zum Beispiel über einen Zerfällungskörper dieses Polynoms oder so mit reinnehmen. Also irgendwas anderes brauchen wir jetzt noch, wie wir mehr Informationen bekommen können. Und da kommt jetzt die Theorie der Körpererweiterung ins Spiel. Wir gucken uns einen Zerfällungskörper an für dieses Polynom über Q, sagen wir, der heißt L. Und jetzt wollen wir hier den Erweiterungsgrad irgendwie in den Griff kriegen. Und jetzt kommt ganz viel Theorie. Ganz viel Theorie, die uns sagt, und das hat mit dem Polynom zu tun und mit dem Grundkörper und mit noch mehr Gedöns, das ist übrigens irreduzibel, mit Eisenstein. Und dann, jetzt kommt Theorie und sagt uns, der Erweiterungsgrad dieses Zerfällungskörpers L von dem Polynom über Q ist so groß wie die Gruppe der Permutationen der Nullstellen. Etwas grob ausgedrückt. Ganz viel Theorie. Der Erweiterungsgrad L ist ein Zerfällungskörper. Der Erweiterungsgrad ist die Ordnung der sogenannten Galois-Gruppe des Polynoms, also der Gruppe der Permutationen Polynom, das in meinem Kopf irgendwie P heißt. Ich weiß nicht warum. So. Insbesondere ne, hier 5 Nullstellen kann man sich überlegen, wie groß kann der Erweiterungsgrad da maximal werden, dass irgendwas Endliches, die Gruppe, die da wirkt, ist endlich. Wir haben schon geklärt, dass wir irgendwie an Sum 5 denken. Da muss man sich dann streng genommen noch überlegen, warum man wirklich in Sum 5 landet und warum da also eine treue Wirkung sein muss. Aber das kann man alles machen. Wunderschöne Theorie. Und dann kommt man irgendwie da an und denkt sich, okay, ich kenne ja immer diese Gruppe, ich kenne komplexe Konjugation. Die hat auch eine 2. Super. Ich weiß also, hier steckt eine 2 im Erweiterungsgrad. Ja, schön. Das ist noch sehr weit weg von der Ordnung der Sum 5. Und was hat es mit der Darstellbarkeit dieser Nullstellen zu tun, mit den grundrechnerischen Wurzeln? Keine Ahnung, erstmal. Noch nicht. Weiter geht's. Man macht sich klar, dass dieser Erweiterungsgrad hier durch 5 teilbar ist. Und das macht man folgendermaßen. Ich kriege ja auf jeden Fall Nullstellen dieses Polynoms, die ich daran atomiere, die sind offensichtlich alle algebraisch. Das heißt, wenn ich mir eine nehme und die daran hänge an Q, dann hat die als Minimalpolynom das irreduzible Polynom, was da oben steht. Und wenn ich eine einfache algebraische Erweiterung habe, dann ist der Erweiterungsgrad der Grad des Minimalpolynoms. Sprich, wenn ich mir eine Nullstelle schnappe und erstmal nur die an Q rein attendiere, dann kriege ich eine Erweiterung von Grad 5. Die muss ich hier sehen. Mit dem Gradsatz muss diese 5 da jetzt also irgendwo vorkommen. Und dann sagt mir die ganze Theorie, die mir was über die Gruppe sagt, dass dann die 5 die Gruppenordnung teilt. Und jetzt kommt Gruppentheorie, genau gesagt kommt jetzt Cauchy um die Ecke und sagt, hey, wenn 5 die Gruppenordnung teilt, dann muss es dann Elemente der Ordnung 5 geben. Und jetzt denken wir an die Sum 5 und dann Elemente der Ordnung 5. Wie sehen die aus? Ja, das sind so Zyklen, 5 Zyklen. Und das passt ja total gut. Wir haben da 5 Nullstellen, die können super in so einem 5-Zyklus vertauscht werden. Jetzt haben wir also plötzlich 2 Infos über die Gruppe. Die erste Info war, komplexe Konjugation läuft darum. Können wir uns vorstellen, wie die Transposition 1, 2. Zweite Info, da läuft ein 5-Zyklus rum, können wir uns vorstellen, wie den 5-Zyklus 1, 2, 3, 4, 5, wenn wir die Nullstellen halt passend hinschreiben. Jetzt kommt Gruppentheorie und sagt, wenn ich eine Untergruppe habe von Sum 5 und da liegt 1, 2 drin und da liegt irgendein 5-Zyklus drin, egal welcher, ich nehme jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, dann ist es die ganze Gruppe. Das heißt, jetzt kommt noch so ein bisschen Gruppentheorie und am Ende kommt raus, die Gruppe, die hier rechts steht, ist die komplette Sum 5. So, das war sehr viel Galaterie, da steckt irgendwie fast die ganze Vorlesung drin, damit man einfach nur das alles sich erarbeitet hat und dann sieht, man kommt hier wirklich auf die Gruppe, man kann bestimmen, was die ist, die Gruppe ist in diesem Fall die komplette Sum 5. Und jetzt kommt Gruppentheorie. Und da sind wir jetzt historisch auch an der Stelle, wo man wirklich über Gruppen was rausfinden musste. Es gibt nämlich einen total verblüffenden Zusammenhang zwischen Eigenschaften von diesen Gruppen, die die Nullstellen permutieren, und der Darstellbarkeit der Nullstellen mit irgendwas. Grundrechenart und Wurzeln. Und das ist wirklich verblüffend. Diese Gruppen müssen, damit das mit den Nullstellen und der Darstellbarkeit klappt, eine Eigenschaft haben, die wir Auflösbarkeit nennen. Wenn die Gruppe, diese Permutationsgruppe der Nullstellen, wenn die diese Eigenschaft hat, diese sogenannte Auflösbarkeit, bei der ich jetzt nicht erkläre, was das ist, wenn Sie Lust haben, fragen Sie mich später, dann kann man die Nullstellen des gegebenen Polynoms mit den Grundrechenarten und Wurzelausdrücken darstellen. Und sonst halt nicht. Naja, und die Sum 5 hat diese Auflösbarkeitseigenschaft nicht. Und das wusste man damals schon. Und deswegen findet man bei diesem Polynom eben auch nicht so schöne Formeln für die Nullstellen. Das hat dann erstens hat es die Frage beantwortet, ab welchem Grad es schief geht. Und der Grad ist 5. Denn bis Grad 4 kann da ja höchstens eine Sum 4 rauskommen. Und bis dahin haben die Gruppen alle diese Eigenschaft, dass sie auflösbar sind. Das heißt, dann klappt das mit den Nullstellen. Auch dazu kann ich gerne auf Anfragen mehr sagen. Und ab Sum 5, in Wirklichkeit ab Alt 5, also ab der alternierenden Gruppe, geht das schief. Und da ist also historisch extrem viel Spannendes passiert. Erstens gibt es diese verblüffenden Beziehungen zwischen Nullstellen, Polynomen, Körpererweiterung und dem, was jetzt Gruppentheorie heißt. Und man ist auch noch direkt auf besondere Gruppen gestoßen, nämlich auf diese, die nicht auflösbar sind. Und man hat gesehen, das macht was mit den Polynomen, mit dieser Theorie, mit den Körpererweiterungen. Und so ist man auch drauf gekommen, dass diese Gruppen interessant sind. Einerseits sind die Auflösbaren interessant, aber andererseits sind eben auch diese nicht auflösbaren Gruppen interessant. Und das hat zu einer Frage geführt, die über mehr als 100 Jahre hinweg dann ganz stark die Gruppentheorie und ihre Entwicklung beeinflusst hat. Und es führte auch zu einem der größten, fettesten, schwierigsten Sätze, ich behaupte, in der Mathematik überhaupt im 20. Jahrhundert. Das heißt, da ging es irgendwie los. Und alles kommt aus dieser Verbindung mit Nullstellen von Polynomen. Das war hoffentlich ein überzeugender Werbeblock für die Vorlesung Graduatheorie, beziehungsweise, wenn Sie Lust haben, später auch für Gruppentheorie-Vorlesungen oder für Vorlesungen, die das historisch beleuchten. Das werde ich irgendwann auch machen, weil ich das so cool finde und weil ich da jetzt auch forsche. Und es ist definitiv das Ende dieser Vorlesung. Kommen Sie gerne gleich, wenn Sie noch Fragen haben, aber inhaltlich sind wir hier jetzt am Ende. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es mir großen Spaß macht. Ich mag volle Hörsäle. Hier war der Hörsaal halt so gar nicht voll, aber dafür hatte ich bei den Leuten, die hier saßen, immer das Gefühl, dass sie wirklich hier sein wollten. Und der Stoff ist schwierig in dieser Vorlesung, ich weiß, aber wir hatten halt auch richtig Zeit. Es war so entspannt und dadurch, dass sie so viel nachgefragt haben, konnten wir auch immer wieder überall so schön in die Tiefe gehen. Und das war ganz toll. Ich habe das wirklich immer sehr gefeiert und ich bedanke mich dafür bei Ihnen sehr herzlich. Danke. Ich mache jetzt alles aus, aber ich stehe noch rum. Sie können mich gerne noch mit Fragen begleiten.